Schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr es gefunden habt, dass ihr nicht hoffentlich nicht ausgeglitten seid draußen, wo es glatt ist. Man muss ganz schön aufpassen. Ihr habt den Weg gefunden hierher. Und ich freue mich, mit euch weiterzumachen in unserer Predigtreihe. Wer war denn von euch am 7.1. nicht da? So verschüchtert kommt man. Ja, ist mal blöd, wenn man die Frage stellt, ne? Wisst ihr denn, worum unsere Predigtreihe geht? Um Geld. Über Geld spricht man, ist unsere Predigtreihe. Wer die erste Predigt nicht gehört hat, der kann sie gerne online nachhören, entweder über unseren YouTube-Kanal oder unsere Homepage. Wir wollen über Geld sprechen, weil ich mir schon dachte, dass einige nicht da waren, weil ich konnte euch ja sehen, also ich wusste ungefähr, dass es ein paar gab, die nicht da waren. Ja, ist mal fies, ne? Ich kann von vorne euch sehen. Voll frech. Dachte ich, ich gehe ganz kurz nochmal rein in unsere letzte Predigt, weil das war auch so ein bisschen der Hauptanlass, weswegen wir jetzt diese Predigtreihe machen. Und zwar haben wir über die Erstlingsfrucht gesprochen. Und da haben wir uns in 2. Mose, Kapitel 13, zwei Verse angeguckt. Da steht, dann sollt ihr den Herrn euren erstgeborene Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem den Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Das ist so die erste Stelle, die wir zu dem Thema finden, beziehungsweise gibt es natürlich auch noch andere Stellen. Wir haben über Kain und Abel gesprochen und so. Aber es geht darum, seine Erstlingsfrucht zu bringen. Das Erste, was man hat, das Gute zu bringen. Ich weiß nicht, was Gott gegen Esel hat, ja, aber diese wollen wir nicht bringen. Es ist richtig gut, dass wir alles keine Esel sind. So viele Lämmer haben wir in Pforzheim gar nicht. Was aber sozusagen für uns das Herz dahinter war, worüber wir geredet haben, ist, dass wir natürlich nicht unterm Gesetz stehen. Wir sind jetzt nicht irgendwelche, die sagen, oh, wir leben jetzt nach bestimmten Regeln. Aber was im Gesetz richtig war, heißt ja nicht, dass es für uns falsch ist. Und wir finden genug Stellen im Ersten Testament, im Zweiten Testament, im Neuen Testament, wo es auch darum geht, dass wir unsere Frucht bringen. Und es geht hier nicht um einen Zehnten oder so, darüber reden wir nächste Woche, sondern es geht darum, unser Vertrauen auf Gott darin zu beweisen, dass das Erste, was wir bekommen, das Erste, was Frucht bringt bei uns, das Erste, was geboren wird, dass wir das voller Vertrauen Gott als Anbetung bringen, als Opfer darbringen, ohne zu wissen, ob danach noch was kommt, ob noch mal was wird. Gott hat Abraham versprochen, dass er ein großes Volk aus ihm machen wird und dass seine Söhne so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und sie haben es echt lange versucht, den ersten Sohn irgendwie hinzukriegen. Sie haben dann so ein bisschen das Zepter ihre eigene Hand genommen und wir wissen alle, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Aber irgendwann gab es Isaak, den Sohn der Verheißung. Und Gott hat gesagt, ich schenke dir noch mehr. Aber weil der Weg dahin so schwer war, war Isaak irgendwie doch ganz besonders für Sarah und Abraham. Und dann sagt Gott so, und jetzt opfer ihn. Stell dir vor, du hast eine Verheißung bekommen und es sieht einfach nicht danach aus, dass es überhaupt funktioniert. Und dann, nach echt vielen Mühen, kommt was. Wie leicht oder wie schwer wäre es, genau das wieder herzugeben? Und denkst du, hey, das ist doch der Anfang vom Ganzen. Und ich habe schon gemerkt, das ist nicht so leicht. Stell dir vor, du willst in deinem Garten Tomaten pflanzen. Und du hast in deinem Kopf so einen richtig geilen Tomatensalat. Na? Und es ist echt schwierig, die Tomatenpflänzchen überhaupt irgendwie groß zu ziehen. Und dann kommen Schnecken und dann gibt's irgendwie Regen. Und die Tomatenpflanzen mochten das nicht, dass direkt auf sie drauf geregnet worden sind. Und dann gab's nicht genug Bienen. Und irgendwie kommt irgendwann eine Tomate an deinem Strauch. Und du denkst, das ist ein richtig geiler Anfang. Die wird so schön rot. Für meinen Tomatensalat brauche ich aber mehr als eine Tomate. Aber wenn ich nicht mehr kriege, dann habe ich wenigstens eine dann lege ich die mir halt aufs Brot. Ja? Und dann kommt jemand und sagt, gib mir deine Tomate. Und du denkst, was wird denn aus meinem Tomatensalat? Ja? So ist das Gefühl. Und das ist das, wo Gott sagt, vertrau mir, dass an deinem Tomatenstrauch noch genug Tomaten für den Salat kommen. Aber gib mir deine eine Tomate als Zeichen des Vertrauens und des Opfers, dass du sozusagen die Frucht, die du hast, mir in die Hand gibst und sagst, ich vertraue, dass du der Bringer allen Lebens bist, auch noch mehr Tomaten aus dieser Pflanze rausquetschen kannst. Und so ist es auch mit unserem Geld. Wir bauen nicht so viel an. Die meisten von euch haben, glaube ich, keine Zuchttiere. Vielleicht habt ihr so das ein oder andere Haustier, aber um die geht's nicht. Haben wir jetzt erstmal nicht. Was wir haben, sind Gehälter, sind Verdienste, ist Geld. Und wir leben in einer Welt, wo wir mehr als einmal in den letzten Jahren gelernt haben, dass es nicht klar ist, ob das Jahr tatsächlich so passiert, wie wir uns das gedacht haben. Ich meine, es ist verrückt, es ist schon 4 Jahre her. Aber könnt ihr euch noch an die gleiche Zeit im Januar 2020 erinnern? Mann, waren wir sorglos. Mann, hatten wir Pläne für das Jahr. War prima. Januar 2022 hat richtig gut gestartet. War eine tolle Zeit. Wir haben gehört, irgendwo in China, weiß ich nicht, hat irgendwie eine Fledermaus Husten bekommen, ja. Aber das war uns egal. Wir hatten tolle Pläne auch als Gemeinde, haben gesagt, boah, es wird ein richtig gutes Jahr. Und dann mussten wir realisieren, läuft nicht immer so, wie wir uns das denken. Vertrauen wir trotzdem drauf, indem wir das Erste, was wir haben, Gott geben, in dem Glauben und der Gewissheit, dass er es gut machen wird. Das ist sozusagen der Gedanke hinter dieser Erstlingsfrucht, dass wir sagen, wir glauben daran, dass Gott auch weiterhin uns versorgen wird und wir geben jetzt einen Opfer und wir sagen, da ist Segen drauf, die Erstlingsfrucht zu geben. Es gibt Segen, wenn wir Gott vertrauen und sagen, hey, ich mache mich von dir abhängig. Du musst dafür sorgen, dass jetzt noch genug Tomaten kommen für meinen Salat. Und wir als Gemeinde, wir wollen genau das tun. Wir wollen den Segen haben. Es klingt mal ein bisschen selbstsüchtig, aber ich glaube, es ist total hilfreich und es ist eine gute Motivation zu sagen, hey, ich will so viel Segen von Gott abbekommen, wie ich kriegen kann. Und wenn Gott mir sagt, dann leb auf eine bestimmte Art und Weise, weil das bringt Segen, dann wäre ich ja schön dumm, wenn ich das nicht machen würde. Und wir wollen Segen sehen. Ich will Segen in meinem Leben sehen, ich will Segen für diese Gemeinde sehen. Und deswegen haben wir beschlossen, dieses Jahr eine Erstlingsfrucht zu geben. Wir hoffen, dass ihr eine Erstlingsfrucht gebt. Wir werden nächste Woche eine große Kollekte einsammeln. Wo die hingeht, wird uns nach der Predigt jemand vorstellen. Aber wir sagen, wir nehmen unsere Erstlingsfrucht, wir bringen das in das Haus des Herrn und wir geben es weiter. Wir benutzen das nicht für die Gemeinde, sondern vielmehr wollen wir als Gemeindeleitung sagen, wir geben auch unsere Erstlingsfrucht als Gesamtgemeinde und wir versuchen das zu matchen, was ihr in die Kollekte reinwerft, dass wir das gemeinsam als Erstlingsfrucht Gott darbringen können. Und wir wissen, dass es an eine gute Stelle geht, wo Gott Segen geben wird. Das ist nächste Woche. Also hört gut zu, überlegt gut, was ist meine Erstlingsfrucht, was will ich in das Haus des Herrn bringen. Weil wir das nicht für uns nehmen, sondern wir geben das weiter. Und wir gehen davon aus, dass Gott segnen wird. Und es soll ein Zeichen sein, dass wir sagen, wir vertrauen darauf, dass Gott uns als Gemeinde auch finanziell in Zukunft segnen wird. Und wir tun das nicht aus Berechnung. Das ist immer manchmal so schwierig. Ich tue mich manchmal damit schwer, weil das klingt so nach Berechnung. Und der Knackpunkt ist aber die Herzenshaltung dahinter. Tue ich es als Anbetung? Tue ich es als Opfer? Egal was kommt. Tue ich es auch, egal ob Segen folgt oder nicht. Für mich ist es ein klares Ja, ich mache das auf jeden Fall. Egal was kommt, weil es ist nicht versprochen, dass es auch so kommt, wie ich es mir erhoffe. Ja, Gott agiert manchmal total anders und denkst, hey, ich habe dir doch Sachen gebracht, ich habe dir doch bestimmte Sachen geopfert, warum passiert denn das und das jetzt nicht? Gott ist anders und Gott agiert anders, aber in meinem Herzen glaube ich, dass er immer gut ist und dass er es immer gut mit uns meint und dass Segen fließt. Meine Schwester hatte eine Zeit lang echtes Problem mit Fasten, weil sie gesagt hat, das fühlt sich so nach Erpressung an. Ich will etwas, das hat durch Gebet nicht alleine nicht funktioniert, deswegen faste ich und dann muss Gott ja das tun. Und dachte ich mir, ich kann die Gedankengänge verstehen, aber wie gesagt, die Herzenshaltung dahinter ist der entsprechende Punkt. Tue ich es aus einer Anbetung heraus? Tue ich es, weil ich sage, Herr, ich verlasse mich mit allem, was ich habe, auf dich. Ich lege alle Tomaten in einen Korb und traue darauf, dass du dafür sorgen wirst, dass ich nicht untergehe. Weil ich dich lieb habe und weil ich dich ehren möchte und weil ich weiß, dass du der Gott bist, der versorgt. Nicht, weil ich unbedingt Segen haben möchte. Ich habe gerade gesagt, ich will Segen haben und das ist legitim. Aber ich mache Dinge nicht, weil ich den Segen haben möchte und mir der Rest egal ist, sondern weil ich ein gottgefälliges Leben leben möchte und weil ich mich da hinstellen möchte, wo Segen fließt. Und deswegen wollen wir eine Erstlingsfrucht bringen. So, das ist nur die Wiederholung von der letzten Predigt. Jetzt gehen wir erst in die ursprüngliche Predigt. Und das ist schon ungefähr 14 vor 11. Ich gebe mir Mühe, weiter zu tun. Unser heutiges Thema ist, Finanzen als eine himmlische Herzenshaltung zu sehen. Damit es ein bisschen besser drauf passt, habe ich denn überm Strich immer Großzügigkeit geschrieben. Aber Großzügigkeit steht einfach nur für eine Herzenshaltung in dem Fall. Ja. Und das Wichtige bei großzügig zu sein oder mit meinen Finanzen himmlisch umzugehen, ist erstmal die Frage zu klären, meins oder deins? Sind die Finanzen, die ich habe, die Mittel, die ich habe, es kann ja auch alles Mögliche sein, ist das, was ich habe, meine Versorgung, sehe ich das als meins, als mein Anspruch an, als etwas, was ich verdient habe, als mein Besitztum? Das habe ich letztes Mal auch schon angeschnitten. Wir sind manchmal so dieses, das ist mein Besitz, den habe ich mir verdient. Aber oft sind wir nur ein Teil in einer langen Geschichte. Wir können sagen, dieses Haus hier ist unser Haus, das haben wir gekauft. Also eigentlich gehört es irgendwie noch ein bisschen der Bank, weil wir haben noch nicht alles bezahlt. Und das Haus hat vorher schon der Stadtmission gehört und vor der Stadtmission hat es den CVM gehört. Und davor weiß ich nicht, weil so lange steht das Haus, glaube ich, nicht. Seit den 50er Jahren steht das Haus. Aber dieses Haus wird irgendwann hoffentlich nach uns jemand anderem gehören. Wenn es dann noch steht. Für uns, eigentlich sind wir nur ein Teil der Geschichte dieses Hauses. Aber manchmal sind wir so, das ist mein Haus. Das habe ich gekauft. Aber eigentlich, wem gehört es wirklich? Die Leuten, denen es gebaut haben. Die Leuten, die es nach uns kaufen werden. Die es als letztes besitzen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Rest, was wir so gerne unseres nennen, was ich meins nenne, eigentlich darf ich es verwalten. Eigentlich ist es ein Geschenk, was ich bekomme. Meine ganze Versorgung ist eigentlich nur etwas, was temporär bei mir ist. Und ich bin dankbar dafür. Aber ich muss immer wieder lernen zu sagen, hey, das ist nicht meins, sondern eigentlich ist alles, was es gibt, Gottes. Gott ist der, der alles hat. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der, der austeilt nach seinem Willen. Und ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich habe, für alles, was er mir anvertraut. Und wenn ich meine Finanzen als Verwaltungsgut sehe, was eigentlich ihm gehört, dann sollte es mir auch leichter fallen, damit großzügig umzugehen. Und ich kann, also das sind ja immer so diese Idealvorstellungen. Das heißt nicht, dass ich das schon komplett kann, ja? Weil wir haben auch alle unsere Sorgen und wir haben alle unsere, was wird denn und wissen. Und wir sollen ja auch weise Verwalter sein mit Dingen, wir sollen nicht leichtsinnig sein. Aber ich möchte immer wieder von Gott herausgefordert werden, nicht zu sagen, das ist alles meins, das gehört mir, sondern ich möchte großzügig mit Dingen sein. Weil sie eigentlich nicht zwingend mir gehören, sondern sie sind mir zur Verfügung gestellt. Als ich Teenie war in Berlin, habe ich ganz schön weit weg von der Gemeinde gewohnt. Und zwar selbst für Berliner war es, du wohnst am Arsch der Welt. Ja, man hat mit dem Auto 20, 25 Minuten gebraucht, mit Bus. Man musste bis zur Bushaltestelle laufen, dann ist man 25 Minuten mit dem Bus gefahren und musste man nochmal ungefähr eine Viertelstunde laufen. Ja? Nach der Jugend, oder ich musste die Jugend immer relativ früh verlassen, damit ich halt pünktlich zu Hause bin. Und da, wo die Busse abgefahren sind in Spandau, am Rathaus. Das ist, was Kleinkriminalität angeht, damals war das der zweitgefährlichste Ort in Berlin nach dem Breitscheidplatz. Der Breitscheidplatz ist der an der Gedächtniskirche mit dem abgebrochenen Zahn, ja, mit der Kirche. Das ist der gefährlichste gewesen, was Kleinkriminalität angeht. Und der nächste ist der Spandauer Rathausplatz. Da musste ich nach der Jugend auf den Bus warten. Natürlich war es meinen Eltern ganz lieb, wenn ich da nicht tierisch spät stehe. Ja? Und es war immer richtig blöd, dass ich früh weg musste. Und ich habe immer gerne Leute gefragt, ob sie mich nach Hause fahren. Könnt ihr euch vorstellen, hatte die meisten nicht so richtig Bock drauf, mich nach Hause zu fahren. Es ist so ein bisschen so, als würde man, weiß ich nicht, Jazira oder so nach Nussbaum fahren. Ja, ja. Aber weiter, das sind gerade die Leute, die mir am weitesten weg einfallen von uns, ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch weiter wegfährt. Adelheid. Ihr fahrt nach dem Seniorenkreis Adelheid nach Hause. Und trotzdem gab es immer wieder Menschen, die das gemacht haben. Die gesagt haben, Miri, ich fahr dich nach Hause, kein Problem. Liegt nicht auf meinem Weg, aber mach ich. Klado ist schön. Auch bei Nacht. Und das war total der Segen für mich. Und als ich mein erstes Auto bekommen habe, also als ich dann von meinen Eltern, die haben uns Autos zur Verfügung gestellt, als wir Führerschein hatten, habe ich total gern andere nach Hause gefahren. Und als ich dann mein erstes Auto bekommen habe, wohlgemerkt geschenkt bekommen habe, ja, das ist richtig verrückt, ich habe schon 2 Autos geschenkt bekommen, habe ich gesagt, das habe ich geschenkt bekommen, nicht, dass es mir dient, sondern dass ich andere dienen kann. Und meine Mission war es eigentlich, jede Woche Freitag nach der Jugend in Bielefeld mindestens 1 der Teens nach Hause zu fahren. Weil das in meinem Leben als Segen passiert ist und ich habe gesagt, das will ich dich weitergeben. Und das Gleiche gilt für alle Autos, die ich seitdem besessen habe. Es klingt so hochtrabend, das waren eigentlich nur 3, die ich besessen habe bisher. Aber auch das, was ich jetzt habe, ich habe es extra so versichert, dass alle ab 25 das fahren können. Billiger wäre es, das auf mich zu versichern, weil 90% der Zeit fahre nur ich. Man könnte ja sagen, ab und zu fährt mal Melli und das kriegt man schon irgendwie hin oder so, ja. Aber mir war das wichtig zu sagen, hey, das Auto ist gerade in meiner Verwaltung, aber wenn ich jemanden damit segnen kann, dann möchte ich das zur Verfügung stellen können. Dann möchte ich nicht einen Hickhack haben mit der Versicherung, sondern ich möchte sagen können, hier ist der Schlüssel. Ich habe das Auto vor 4 Jahren, vor einer Weile, im Ende Oktober geholt. Und während ich noch im Autohaus saß und unterschrieben habe und Kohle rübergereicht habe und so rief mich jemand an, meinte, kannst du auf dem Weg von Berlin zurück nicht über unsere Gemeinde fahren und schon mal Sachen mitnehmen, weil 2 Tage später sollte die MIA, unsere Jugendleiterkonferenz, anfangen. Ich so, okay, dann fahre ich halt die 9 und über Nürnberg, dann komme ich bei euch vorbei und sammle schon mal ordentlich Zeug ein. Ich habe ja jetzt eine große Karre. So, dann bin ich nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen bin ich hier zum TÜV gefahren, habe das Auto angemeldet, habe die neuen Nummernschilder rangeschraubt und bin losgefahren auf die Konferenz mit dem ganzen Scheiß, den ich ja schon eingeladen hatte. Und ich komme da als Erste an in der Gemeinde, wo die Konferenz stattfinden soll. Und die sagen, hast du ein Auto? Ich so, ja, habe ich gerade draußen geparkt. Wir müssen unbedingt noch Salat für heute Abend einkaufen gehen. Können wir dein Auto benutzen? Ich denke so, ich besitze das noch keine 24 Stunden. Aber hier ist mein Schlüssel, ich kenne dich nicht, aber du kannst gerne damit fahren. Und natürlich stieg der Druck in mir so ein bisschen. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe dieses Auto, damit ich anderen damit dienen kann. Ich möchte damit großzügig sein. Ihr könnt gerne mein Auto mal ausleihen. Das heißt nicht, dass jetzt alle auf mich zukommen und sagen, mir kann ich dein Auto leihen. Aber wenn du es brauchst, ey, ich möchte Leute damit dienen. Und die Frage ist, sehe ich Dinge als meins oder als deins oder seins? Gottes. Ey, Gott hat mich so gesegnet damit. Das ist unglaublich. Ich liebe mein Auto. Ihr wisst es, ich liebe mein Auto. Ich wäre ganz schön traurig, wenn das kaputt geht. Aber ich weiß, dass Gott versorgt. Und das ist Leben aus der Fülle. Lebe ich in dem Bewusstsein, dass Gott Fülle hat. Dass alles, was kommt, alles, was ich habe, von ihm herkommt. Vertraue ich, dass er mich versorgt, weil er ist der Geber allen Lebens. Er hat alles, was ich brauche. Und lebe ich in dem Vertrauen und in dem Bewusstsein seiner Fülle. Darauf will ich gleich noch mal ein bisschen zurückkommen. Aber ich springe einmal weiter, weil dieser Gedanke, meins oder deins, Leben aus der Fülle, ich habe ein richtig cooles Bild gefunden in der Vorbereitung für diese Predigt. Ob es darum geht, dass wir Postboten, großzügig sind, ist nämlich das Bild des Postboten. Sind wir großzügig wie ein Postbote? Denke ich so. Stellt euch vor, ihr seid Postbote. ihr tragt Päckchen aus. Ihr klingelt an der Tür, sagt, hier, ich habe ein Päckchen. Und die Person, boah, voll krass, ich habe gar nichts bestellt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Macht es vor euren Augen auf und sagt, boah, voll tolle Sachen drin, boah, ich bin total beschenkt worden. Ihr habt das Paket überreicht, aber es kam nicht von euch. Ihr seid nicht diejenigen, die das Paket gepackt haben. Ihr bringt vielleicht den Segen der Person an die Haustür, aber es kommt nicht von euch. Ist gar nicht euers. Und so möchte ich gerne großzügig sein und segnen in dem Verständnis, dass ich vielleicht die Person bin, die es weitergibt, die es übergibt, aber mit der totalen Entspanntheit zu wissen, dass es eigentlich nicht von mir kommt. Und dass, wenn ich es weitergebe, dass da Freude da ist. Und dazu gibt es tatsächlich eine Bibelstelle. Im 2. Korinther 9, Vers 11 steht, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gaben denen bringen, die es nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Mir hat es bisher immer total Freude gemacht, wenn ich Leute segnen konnte mit dem, was ich habe. Sei es mit meinen Ressourcen, sei es mit meinem Geld oder. Es macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn man nicht so genau drüber nachdenkt, was es für sein Konto bedeutet. Wie gesagt, ich kann es voll verstehen. Und ich arbeite auch erst seit einem Monat in Vollzeit. Davor habe ich 9 Jahre lang gearbeitet und nicht einmal voll verdient. Ich weiß, was es bedeutet, nicht das fette Bankkonto zu haben. Und ich habe auch da Segen erlebt. In der Zeit, in der ich in England gelebt habe, erst als Au-pair, wir sind Sonntag nach dem Abendgottesdienst gerne ins Pub gegangen. Und da gab es einen, der hat mich jedes Mal eingeladen. Und der hat jedes Mal den gleichen Spruch gesagt. Er hat gesagt, Miri, ich habe Geld, du hast kein Geld, ich lade dich ein. Und dagegen kannst du einfach nichts mehr sagen. Ja? Und ich sage, okay. Später, als ich dann im Master da war, gab es in der Gemeinde eine Dame, die hat uns Studenten gerne mal eingeladen, entweder zu sich nach Hause oder sie ist mit uns frühstücken gegangen. Und jedes Mal hat sie gesagt, ich habe gerade mehr Geld als du. Deswegen lade ich dich jetzt ein. Aber nur mit dem Versprechen, dass wenn du mal in der gleichen Situation bist, dass du mehr Geld hast als die Person, die mit dir ist, dass du diese Person einlädst und ihr genau das Gleiche sagst. Und das hat mich krass geprägt. Weil es gibt immer wieder Situationen, wo du auf einmal, selbst wenn du Taschengeld hast, hast du vielleicht gerade mehr Taschengeld als dein Freund, mit dem du unterwegs bist. Und es macht mir jedes Mal Freude, wenn ich sagen kann, ey, ich lade dich gerade mal ein. Wenn du das nächste Mal jemand anders einlädst. Und bisher hat es mir immer Spaß gemacht. Und ich bin auch schon oft überführt worden von Gott. Und ich erzähle die ganzen Sachen nicht, um anzugeben oder so, sondern um ihm die Ehre zu geben dafür, ja. Ich hatte schon Situationen, ich habe Freunde getroffen, er war eigentlich gerade auf einer Bibelschule und ich wusste, er macht mehrere Einsätze in dem Jahr. Und je nachdem, wie viel Geld er hat, kommt darauf an, wie viele Einsätze er tatsächlich mitmachen kann oder nicht. Und ich habe ihm zu ihm gesagt, so sag mal, was fehlt dir noch? Weil ich hatte vorher von Gott gehört, frag ihm, ob er noch auf einen Einsatz muss und wie viel Geld er dafür braucht. Und in meinem Kopf war, gib ihm dafür 200 Euro. Bin zu ihm gegangen, habe gesagt, was brauchst du, Simeon? Was brauchst du für diese Zeit? Hast du noch einen Einsatz? Er sagt, einen Einsatz hätte ich noch. Ich habe auch fast alles zusammen, aber für den Flug fehlen mir noch 200 Euro. Da konnte ich gegen Gott auch nicht mehr argumentieren. Ja. Und dann stehe ich, da habe ich gesagt, komm, wir gehen zum Geldautomaten. Und ich stehe am Geldautomaten und dachte, gib ihm 300. Ich so, boah, 300 Euro. Ich war wie K, ja. So, boah, 300 Euro tut richtig weh. Egal, ich habe die Zahl eingetippt, habe das rausgeholt, habe gesagt, Sivi, du hast mir gesagt, du brauchst 200, hier sind 3. Kauf dir eine Cola auf dem Flug, ja. Und ich hatte so eine Freude daran, das war so cool. Ich glaube, ich habe mich selber mehr gefreut als er. Weil im Moment hat es was in mir ausgelöst und ich habe die 300 Euro nicht einmal vermisst. Irgendwie hat es gepasst, weil ich dann wiederum Wunder über Wunder erlebt habe von Versorgung. Ich hatte schon Zahlungen auf meinem Konto, von der keiner erklären kann, wo die herkommen. Da steht da als Konto so irgendwie Haus Gottes oder so. Und denkst du, what? Ich habe irgendwann mal damals in der gleichen Zeit, 2011 oder so, ein bisschen später, egal. Irgendwann brauchte ich einen neuen Laptop. Ende des Jahres, habe ich bestimmt schon erzählt, die Geschichte. Und ich habe mich echt schwer getan. Und ich bin mehrmals hin in den Laden, habe immer wieder geguckt und so und war mir echt unsicher. Und bei Saturn war bei uns im Untergeschoss. in Bielefeld. Und ich fahre so die Rolltreppe runter und genau da standen die MacBooks, ja. Und ich dachte, ich kann ja kein MacBook kaufen. Ja, ich muss ja, kann ja auch so ein bisschen, man kann ja auch was anderes kaufen. Und ich fahre die Treppe runter und in dem Moment stellt jemand ein ein Sale-Schild genau auf das eine MacBook, was ich mir angeguckt hatte. Ich hatte so richtig das Gefühl, dass Gott sagt, was muss ich denn noch tun? Kauf, ja. Und ich habe mein Konto leer geräumt. Genau 1500 Euro auf dem Konto. Mit Versicherung habe ich genau 1500 gezahlt. Und dann kam noch irgendeine Rechnung kurz vor Ende des Jahres. Und ich dachte, shit, nichts mehr auf dem Konto. Und ich gucke auf mein Konto, um diese Rechnung vielleicht auch noch bezahlen zu können. Und es waren 1500 Euro drauf. Und ich dachte, hat Saturn noch nicht abgerechnet? Das muss doch eigentlich sofort weggehen. Habe ich durchgeguckt, doch, das war weggegangen. Und ich kann bis heute nicht erklären, wo die 1500 Euro herkommen. Sie waren einfach da. Und sowas habe ich immer wieder erlebt. Und das ist einfach so cool. Und ich verlasse mich nicht drauf. Ich gebe nicht Geld weg, weil ich denke, naja, der Herr wird das nächstgrößere Projekt eh bezahlen. Sondern ich gebe, weil es mir wirklich Freude gibt. Und manchmal muss ich erst schlucken, bevor die Freude kommt. Aber Freunde, da ist Segen drauf, wenn wir fröhlich geben, weil wir aus der Fülle leben. Und es fällt uns manchmal schwer, aus der Fülle zu geben, weil wir eigentlich so eine Art Mangelgefühl haben. Weil wir eigentlich in einer Gesellschaft aufwachsen, die uns eigentlich suggeriert, es gibt nicht genug für alle. Ich muss dafür sorgen, dass ich genug habe, weil wenn ich das nicht mache, machen das andere für mich nicht. Es gibt so Länder wie Finnland und weiß nicht, wo ich noch hergehört habe. Da hat die Bevölkerung einen Anspruch auf eine Grundversorgung, die zum Beispiel auch Klamotten beinhaltet. Wo ich glaube, jeder Bürger einmal im Jahr von der Regierung Hose, Socken, Hemd, Pulli, weiß ich nicht, bekommt. Und es gibt einfach eine Sektion im Klamottenladen, wo Leute hinkommen können und sich das nehmen können. Und es funktioniert. Die gehen da hin und nehmen sich für sich einmal ein Outfit mit. Und ich denke so, boah, stell dich vor, das gäbe es bei uns in Deutschland. Ja, weiß ich nicht, jetzt Galeria gerade zu, aber C&A oder H&M. Und du so weißt, wenn du da hingibst, gibt es eine Ecke, da kannst du dir einfach alles einmal nehmen. Morgens um 7 würden da alle schon anstehen, dann machen die um 10 auf und um 2 nach 10 wäre irgendwie alles geplündert. Also von meinem Gefühl, vielleicht würde Deutschland mich überraschen, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen so ein Mangelgefühl, dieses, boah, es würde nicht reichen und deswegen nehme ich lieber gleich mal 3 mit. Ich denke, es ist ganz schön traurig und ich wüsste nicht, aber wie ich selber agieren würde. Ich würde mir wahrscheinlich vorne rein sagen, nee, du nimmst das eine und es ist okay. Aber vom Grundgefühl her, dieses, boah, bevor jemand anders mir das wegnimmt, nehme ich eins für mich und eins für Melli. Und Melli denkt das Gleiche und dann haben wir coole 4 Outfits. Voll gut. Ja, reicht's halt. Ja. Irgendjemand wird schon nicht kommen und sich seins abholen. Oder eben das Gefühl, gerade bei der Erstlingsfrucht oder wenn ich Geld in die Gemeinde oder irgendwo hingebe, dieses, was ist, wenn es dann am Ende des Monats nicht reicht? Was ist, wenn ich jetzt spende, wenn ich jetzt großzügig bin und dann komme ich nicht raus? Vielleicht sollte ich bis zum Ende des Monats warten, gucken, was ich übrig habe und das spenden. Leben aus der Fülle heißt auch, und großzügig zu sein, heißt auch da wieder, Gott zu vertrauen. Zu zeigen, hey, ich mache das nicht aus Kalkulation, sondern aus einem fröhlichen Herzen, weil ich aus der Fülle Gottes lebe und nicht aus einem Mangelgefühl. Und Mann, habe ich jedes Mal Angst, wenn ich sowas mache, dass es irgendwo nicht reicht. Und ich glaube, keiner von uns wird jemals richtig doll am Hungerstuch nagen. Ja, ja, manchmal kommt es am Ende des Monats vielleicht wirklich nicht so viel Geld übrig bei uns, ja. Aber letztendlich sind wir alle in den reichsten 10% dieser Welt. Und wir haben alle irgendwie gute Freunde. Und ich weiß, wenn bei mir am Ende des Monats nicht genug Geld übrig wäre, ich hätte Leute, die ich fragen können, oder es würde plötzlich ein Korb mit Essen vor meiner Tür stehen oder so. Ich habe nicht wirklich die Sorge zu verhungern. Zur Not muss man mal halt heiliges Fasten ausrufen. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und trotzdem ist es immer wieder dieses Gefühl, was ist, wenn es nicht reicht? Wir haben am Mittwoch in der Gemeindeleitung lange darüber diskutiert, was unsere Erstlingsfrucht als Gemeinde sein soll. Nehmen wir eine genaue Summe oder sagen wir das, was ihr reingebt, genau das werden wir 1:1 auch nochmal spenden. So, aber was ist, wenn sie 5.000 Euro zusammenkriegen? Boah, 5.000, ob wir vielleicht eine Obergrenze machen sollten? Wir haben keine Lösung, wir sind auf kein Ergebnis gekommen. Wir haben gesagt, wir wollen nur noch eine Runde drüber beten. Aber das Gefühl von, was ist, wenn es nicht reicht? Und wir konnten es trotz der richtigen Herzenshaltung und trotz Gebet an dem Abend nicht für uns beschließen. Und das ist okay. Ich erzähle euch das, um euch mit reinzunehmen, dass wir nicht alle Heilige sind, denen es so leicht fällt, ja? Sondern es natürlich bewegt uns das. Und natürlich ist es etwas, wo du denkst, boah, ich will ja auch nicht leichtfertig sein. Und ich will ein weiser und guter Verwalter sein für Dinge, die mir anvertraut sind. Und deswegen ist es ja spannend, mit Gott unterwegs zu sein, weil er uns aufs Wasser hinausruft. Weil es unlogisch erscheint, das zu tun, was Gott von mir möchte. Und Freunde, deswegen heißt das Ganze opfern. Weil es eben nicht leicht ist. Und weil es mich was kostet. Und weil ich vielleicht weniger zur Verfügung habe, als ich zur Verfügung hätte, wenn ich es nicht spenden. Aber der Segen, der kommt, die Freude, die kommt, die Schätze, die wir ansammeln, die sind so viel größer. Und die Frage ist immer, was hat bei mir Priorität? Oder stecke ich gerne zurück und sage, hey, ich muss mir nicht schon wieder den nächsten größeren Fernseher oder das nächstbeste iPhone holen. Eigentlich ist meins noch ganz cool und dafür gebe ich Geld lieber in die Mission oder so. Also was ist mein Anspruch und was ist mein Mangelgefühl? Und was ist eigentlich aus der Fülle Gottes zu leben? Vielleicht auch mit ein bisschen weniger, als man vielleicht bräuchte. Ich springe jetzt gerade so ein bisschen durch meine Folien. Tut mir leid, Nathalie. Es heißt ja, unsere Predigt heißt ja himmlische Herzenshaltung. Wie gesagt, das ist eben ein Lebensstil und eine Herzenshaltung, die ich habe. Wie ich mit Finanzen, wie ich mit meinen Ressourcen umgehe. Weil wir reden hier jetzt nicht unbedingt nur um Geld, sondern es geht zum Beispiel auch um meine Zeit oder andere Dinge, die ich gut kann, mein Auto, weiß ich nicht. Habe ich eine Herzenshaltung des Großzügigseins? Habe ich eine Herzenshaltung, die sage, hey, das ist zur Ehre Gottes und ich mache das, weil es mir Freude bringt? Oder mache ich das, weil es halt von mir erwartet wird? Und ich habe eine Folie mitgebracht, da steht, Jesus braucht unsere Großzügigkeit oder unsere Großzügigkeit nicht. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus immer wieder auf Großzügigkeit von anderen Menschen vertraut hat. Ja? Er wusste, er soll nach Jerusalem einziehen und er schickt seine Jünger los, sagt, da stehen Esel, sagt den Leuten, das ist für Gott, und dann bringt sie her. Und er vertraut darauf, dass die Leute ihm großzügig seinen Esel zur Verfügung stellen. Und auch andere Stellen vertraut er immer wieder darauf, dass Leute mit ihm großzügig sind. Er braucht das nicht. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Er könnte alles haben, was er braucht. Er macht, weißt du, Gott könnte ihm den Esel zulaufen lassen oder da steht eh schon einer oder was auch immer. Aber er möchte unsere Großzügigkeit, also er braucht sie nicht. Er braucht unsere Großzügigkeit nicht. Und trotzdem braucht er unsere Großzügigkeit, weil es darum geht, wie ist mein Herz. Er braucht es, um mit uns zu arbeiten. Er braucht es, um zu sehen, hey, bist du bereit, in dem Sinn und der Herzenshaltung Gottes zu leben? Er möchte mit uns sein Reich bauen. Er möchte uns einsetzen. Er möchte mit uns unterwegs sein. Und er sagt, hey, ich möchte sehen, wie du mit Dingen umgehst. Und ich glaube, Finanzen ist echt, darüber werden wir nächste Woche so ein bisschen auch nochmal reden, fast schon ein bisschen wie ein Test. Dass er guckt, ey, wie gehst du mit Finanzen um, die ich dir anvertraue? Und daraus kann er lernen, wie wir mit anderen Dingen umgehen würden, die er uns anvertraut. Es gibt, ihr kennt alles, das Ende von dem einen Gleichnis, wo er sagt, der im Geringsten treu ist, der wird auch über Großes treu sein. Und ich glaube, er meint in dem Fall nicht nur kleine Mengen von etwas, sondern ich glaube auch, er sagt damit, dass Geld und Finanzen im Reich Gottes eigentlich eine geringe Rolle spielen. Weil das, was einen hohen Wert hat im Reich Gottes, sind Seelen, sind Herzen, sind Menschen, die er uns anvertraut. Und er guckt, ey, bin ich mit Finanzen treu und bin ich eine zuverlässige Person, die er auch über Menschen stellen kann. Dass wir Menschenfischer sind, dass wir uns gut um seine Kinder kümmern. Ich meine jetzt nicht Sklaventreiber oder so, über Menschen stellen, ihr wisst, was ich meine, ja? Ist es eine Person, der ich vertrauen kann, dass sie Herzen nachgeht? Dass sie großzügig ist mit der Liebe und mit der Zeit, die sie hat, um sich um Menschen zu kümmern? Gott oder Jesus braucht unsere Großzügigkeit nicht, damit Sachen funktionieren. Jesus braucht unsere Großzügigkeit nicht, dass diese Gemeinde genug Geld hat. Er könnte das irgendwie machen, dass irgendwoher, wie bei mir mit meinem Laptop, dass einfach immer Geld auf unserem Konto ist. Könnte der machen. So wie dieser Ölkrug bei Elia, ne, der einfach nicht aufhörte. Oder was, Elisa? Ist ja wurscht. Bei den Propheten, wo immer mehr Öl rauskam und dieser Ölkrug nie alle ging. So könnte er unser Konto machen, wäre kein Problem für Gott. Aber so läuft das Spiel halt nicht. Sondern es geht darum, ist unser Herz ein Herz der Großzügigkeit, auch in unseren Finanzen. Und für uns haben die Finanzen einen ziemlich hohen Stellenwert. Aber ich glaube, bei Gott nicht so. Bei Gott geht es darum, ey, sind wir treue Verwalter auch in anderen Dingen, die seinem Herz nahe sind. Und ich sehe es gerade schon 10 nach. Es tut mir leid. Man kann einfach so viel sagen. Ich möchte nochmal auf die Korintherstelle zurückkommen. Das ist mein letzter Punkt, wo steht, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Da ist beides drin. Es ist Großzügigkeit aus der Versorgung, die im Fluss ist. Die Versorgung kommt. Gott sagt, ey, ihr werdet bekommen, damit ihr weitergeben könnt. Wir sind nur so eine Art Ventil, ja, wo das durchfließt. Wir sind davon gesegnet, dass es durch uns durchfließt, aber wir bekommen, um es weiterzuleiten. Und warum? Weil die Leute, die es empfangen werden, vom Herzen Gott danken werden. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wofür wir bekannt sind als Christusgemeinde und als Christen in dieser Stadt. Sind wir als Christusgemeinde bekannt, dass wir großzügig sind? In der Nachbarschaft, in der Stadt? Sind wir bekannt dafür, dass wir großzügig mit Menschen umgehen? Und wenn jemand fragt, warum wir es tun, können wir sagen, hey, weil Gott uns versorgt und man will es zur Ehre Gottes machen. Ich möchte nicht, dass Leute mir danken, wenn ich großzügig bin, sondern ich möchte, dass sie Gott danken. Weil sie eine Gebetserhörung erlebt haben. Weil sie Versorgung Gottes erlebt haben. Ich möchte der Postbote sein und nicht der Geber. Soweit erstmal. Vielleicht müssen wir die Predigtreihe verlängern als nur drei Sonntage. Es ist richtig, mir macht es richtig Spaß, über Geld zu reden. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ich weiß aber nicht, warum wir früher nicht über Geld geredet, also nicht so viel über Geld geredet. Das ist ein guter Thema. Prüft uns unsere Herzen. Ich predige das nicht, um euch zu verurteilen. Ich predige das nicht, um euch herauszufordern, weil wir Geldprobleme als Gemeinde haben. Ich predige das, dass ihr eure Herzen prüft und Gott fragt, wo er euch haben möchte. Weil ich glaube, Gott hat auch mit dir und deinen Finanzen und deinen Ressourcen was vor. Und ich wünsche mir, dass ihr im Fluss steht. Dass ihr im Segensfluss steht, dass ihr merkt, dass Gott euch gebraucht und dass ihr Segen in eurem Leben erlebt, weil ihr nicht, also hier kommt so ein Fluss von oben, ja. Man kann ab und zu mal so reingreifen, weil man gerade seinen Zehnten in den Klingelbeutel hat und ab und zu hat man eine gesegnete Hand, ja. Oder ich kann da mittendrin stehen, weil ich mich entschieden habe, im Segensfluss zu sein. Also, herzliche Einladung, prüft eure Herzen, lasst euch herausfordern. Und fragt Gott, was er mit euch vorhat. Und es sieht für jeden von euch anders aus. Es wird für mich anders aussehen als für euch. Aber die Frage ist, wo ist mein Herz ein Herz der Anbetung? Möchte ich ein Herz haben, was eine himmlische Einstellung hat und eine himmlische Sicht auf Dinge? Und es ist ein Weg. Wie gesagt, wir sind alle noch nicht ganz angekommen. Weil ich wünsche mir, dass unsere Bewegung immer weiterhin zu dem ist, was Gottes Vollkommenheit ist. Amen.